Herzlich willkommen bei Huf und Herz im Takt, dem Podcast für alle Basics rund ums Pferd und Reiten. Hier findest du wertvolle Tipps und Infos zu allen Themen, die ein Pferdemensch wissen sollte, sowie spannende Interviews zu verschiedenen Fragestellungen im Pferdebereich. Ich bin Greta Heine, Reitlehrerin und Pferdetrainerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg in der Pferdewelt zu begleiten. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Huf und Herz im Takt, dem Podcast. Und ich bin heute mal wieder nicht alleine und zwar habe ich Lea Schneider bei mir. Lea ist Pferdeverhaltenstrainerin nach Vivian Gabor. Sie hat auch schon ein Praktikum bei Marie Heger gemacht, ist Reitlehrerin unter anderem auch für Kinder, aber sie ist auch als virtuelle Assistenz im Internet tätig für verschiedene andere Selbstständige. Und bei ihrem Pferdetraining hat sie den Schwerpunkt Kommunikation und Verständnis fürs Pferd. Sie bietet Bodenarbeit eben auch für Kinder, Verhaltens- und Verladetraining an, Kurse und Seminare und halt eben auch ohne Pferdebezug, sage ich mal, eben als virtuelle Assistenz für Podcast-Schneiden, Social-Media-Betreuung und so weiter und so fort. Lea, habe ich noch was vergessen oder war das alles relativ vollständig?
Ich glaube, du hast das Wichtigste zumindest auf jeden Fall aufgezählt.
Sehr gut. Wenn ich was vergessen habe, du noch was zu deiner Vorstellung ergänzen möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun.
Ich glaube, gerade die Pferde hast du alles erwähnt und darum soll es ja in erster Linie heute gehen.
Okay, perfekt. Ja, dann erstmal sehr schön, dass du da bist.
Ja, freut mich, dass ich hier sein darf.
Sehr cool. Pferdeverhaltenstrainerin nach Vivian Gabor, hatte ich ja gerade schon gesagt. Also die Ausbildung hast du bei Vivian gemacht. Finde ich ganz spannend, weil ich hatte ja in meiner Trainerausbildung nach Tine Lauschek auch ein Modul bei Vivian. Von daher, da sind wir uns mehr oder weniger fast über den Weg gelaufen. Ich habe ja die Ausbildung 21/22 gemacht und du bist ja, glaube ich, auch 22 dann fertig gewesen.
Genau, ich habe auch das Jahr 21 war es und 22 ja. Am Anfang des Jahres war die dann vorbei. Also tatsächlich im gleichen Zeitraum sogar.
Genau, das heißt, wir sind uns da vielleicht fast über den Weg gelaufen auf dem Hof. Und das führt mich nämlich dann eigentlich auch schon zu meiner ersten Frage, nämlich wie du quasi auf die Ausbildung gekommen bist, beziehungsweise noch weiter gefasst, wie du halt dazu gekommen bist, dich grundsätzlich auf das Verhalten von Pferden zu spezialisieren. Weil ich sag mal, ich habe ja das Klassischere gemacht im Sinne von Reitlehrerin, aber du hast da ja einen etwas spezielleren Weg eingeschlagen. Erzähl doch gerne mal.
Ja, das ist tatsächlich eher durch Zufall passiert, kann man glaube ich so sagen. Also ich habe ganz, ganz lange gesucht, was ich denn eigentlich machen möchte, wo ich denn hin möchte und bin dann tatsächlich mehr zufällig auf die Ausbildung bei Vivian gekommen und habe dann gedacht, als ich das gesehen habe, ja, das war das, was du gesucht hast, von dem du nicht wusstest, dass du suchst. Also das war nicht wirklich geplant erst und dann habe ich das eben gefunden und habe gedacht, ja, da siehst du dich total, eben aus diesem Grund, dass eben der Fokus ja Verhalten, Psyche ist und eben nicht das typische, klassische Pferdetraining auf körperlicher Ebene. Ich meine, das gehört immer irgendwie mit dazu beim Pferd. Aber dieser Fokus, ja, wie geht's dem Pferd? Was macht seine Psyche? Wie kann man vielleicht auch vermitteln für das Pferd, quasi Dolmetscher sein? Als ich das entdeckt habe, habe ich gedacht, ja, das möchte ich machen.
Ja, cool. Das heißt, du hattest vorher quasi auch schon selber Interesse auch an Psychologie, weil du ja gerade sagtest, so die klassische Trainerausbildung oder so, das wäre jetzt nicht deins gewesen. Und als du dann gesehen hast, da gibt es auch was mehr so in die Verhaltens- und Psychologie-Richtung geht, da hast du gemerkt, das ist deins. Also war da vorher schon so ein Interesse da oder hast du in dem Moment quasi erst gemerkt, dass du dich dafür interessierst?
Ich glaube, das beruht einfach tatsächlich ganz viel auf meiner eigenen persönlichen Geschichte, dass ich von Kindheit an nicht drum herum gekommen bin, mich mit dem Thema Psyche auseinanderzusetzen. Und darüber tatsächlich, glaube ich, auch dieser Wunsch entstanden ist, ja, fürs Pferd zu vermitteln und zu erklären, weil ich einfach selber als Mensch ganz oft erlebt habe, wie das ist, wenn man nicht verstanden wird und einem dementsprechend nicht geholfen wird. Und ich glaube, daraus ist das entstanden, weil eigentlich ganz ursprünglich habe ich gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht mit Pferden arbeiten, aber ich wusste auch nicht, was soll denn die Alternative sein? Und dann kam eben diese Ausbildung und ich habe gedacht, okay, damit doch.
Ja, cool. Aber ist ja auch schön manchmal, wie das Leben dann so spielt, dass es dir quasi genau im richtigen Moment diese Ausbildung dann vor die Füße gestellt hat, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, cool. Dann lass uns doch gerne auch schon mal inhaltlich anfangen. Und zwar, Du als Pferdeverhaltenstrainerin hast dich damit ja sehr, sehr viel beschäftigt, auch mit vielen KundInnen wahrscheinlich schon. Und was würdest du denn sagen, sind so aus deiner Sicht die häufigsten Missverständnisse zwischen Mensch und Pferd? Hast du da irgendwie so eine Gemeinsamkeit, die dir immer wieder begegnet?
Ich glaube ganz oft, dass einfach dem Menschen gar nicht bewusst ist, was er da eigentlich gerade tut oder wie er seinen Körper einsetzt. Also ich sage auch ganz oft, eigentlich müsste es nicht Pferdeverhaltenstraining, sondern Menschenverhaltenstraining heißen, weil viel der Mensch an sich verändert, um am Pferd ein Ergebnis zu sehen, sage ich mal. Ganz einfach aus dem Grund, dass natürlich, also klar, Kommunikation ist immer zweiseitig, aber wir haben die Möglichkeit, bewusst was zu verändern, um uns dem Pferd verständlich zu machen. Das ist für das Pferd schon deutlich schwieriger. Dementsprechend liegt es halt in der Verantwortung des Menschen, sich anzupassen. Und ich glaube tatsächlich, da so der Klassiker ist, dass der Körper das eine Signal gibt und sich vielleicht zurückzieht, er defensiv entspannt, wie auch immer ist, und aber zeitgleich total mit der Gerte gewedelt und das Pferd irgendwie versucht wird, vorwärts zu treiben, und das für das Pferd natürlich total verwirrend ist, weil zwei widersprüchliche Signale kommen und es im Zweifel gar nichts macht. Oder auch ganz, ganz oft ist das Thema Loslongieren. Dass die Leute versuchen, ihr Pferd loslongieren, rauszuschicken auf den Zirkel und sich dabei aber rückwärts bewegen und Richtung Hinterhand laufen. Und das Pferd wunderbar mit der Hinterhand weicht, beziehungsweise mit der Vorhand folgt und sich dann nur noch im Kreis gekringelt wird. Also ich glaube, das ist ein Problem, das fast jeder Mensch irgendwie mal mit seinem Pferd hat. Das mir wirklich am häufigsten begegnet.
Ja, witzig, wenn dann gefühlt das Pferd in der Mitte steht, sich nur dreht und der Mensch rennt außenrum, ne? Dann hat das Pferd mehr longiert als andersrum. Genau. Ja, das ist mir auch schon begegnet. Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, das ist ja auch ein bisschen die Parallele, die ich auch bei mir oft im Reitunterricht habe, dieses, dass der Mensch gar nicht genau weiß, was er tut, weil beim Reiten, wenn du es über den Sitz machst, geht es ja auch ganz viel um so kleinste Beckenansteuerungen. Und das merken die Leute auch oft nicht, dass sie da was tun. Und wenn ja, was sie da überhaupt tun. Ne? Genau, was du gerade gesagt hast, so dieses ganz klassische. Ne?
Im Endeffekt 1:1 übertragbar.
Genau, das ganz klassische, so, was du gerade meinst mit dem Beispiel Körpersprache und Gerte, ganz anderer Einsatz. Und beim Reiten zum Beispiel Becken und Schenkel sagen was ganz anderes. Und das Pferd denkt sich am Ende nur, ja, okay, dann mache ja gar nichts oder alles gleichzeitig. Genau.
Ja, und ich glaube, was mir noch gerade einfällt als zweiter Punkt, der auch mir viel begegnet, ist einfach die Frage des Timings.
Oh ja.
Dass Hilfen gegeben werden, das Pferd reagiert nicht und dann hört man wieder auf, die Hilfe zu geben, und das Pferd lernt, okay, ist egal, was sie da macht, ich reagiere einfach nicht.
Ja, ist auch beim Reiten
so. Und ich glaube, das ist, weil wir im Endeffekt ja unsere Pferde damit nur desensibilisieren. Und ich glaube, wenn das Verständnis da ist, wie die Pferde das lernen und verstehen, dann ist auch schon mal viel geholfen.
Auf jeden Fall. Ja, das passt eigentlich ganz gut, weil meine nächste Frage wäre dann, wenn du jetzt als eben Pferdeverhaltenstrainerin gerufen wirst zu einem Pferd und einem Menschen, die halt ein Verhaltensproblem miteinander haben, wobei ja eher der Mensch das Problem mit dem Pferd hat und nicht andersrum. Also ich habe vorhin schon eine Folge mit Steffi aufgenommen, mit Steffi Birk von Pferd erklärt, und die meinte auch, das Pferd hat ja in der Regel kein Problem, sondern nur der Mensch macht dann das Problem. Genau.
Ja, ich glaube, das meiste, was wir so als Verhaltensprobleme haben, ist ja erstmal ganz natürliches Pferdeverhalten, was dann die Kategorie unerwünschtes Verhalten wäre und nicht wirklich Verhaltensstörungen.
Ja, da halt oder meistens so. Ist es das ja einfach dieses, der Mensch findet, da ist ein Problem, aber das Pferd hat ja meist gar kein Problem. Weißt du, was ich meine?
Also das ist für das Pferd eine ganz normale Handlung, aber die ist halt für den Menschen nicht erwünscht. Ne?
Richtig. Genau, aber das wäre dann halt die Frage. Also wenn du jetzt zu so einem Pferd gerufen wirst, ich meine, natürlich unterscheiden sich die Fälle sicherlich sehr extrem von Fall zu Fall, aber kannst du so ungefähr uns sagen, wie du da in deiner Arbeit vorgehst? Also machst du immer erst eine Bestandsaufnahme, guckst du dir das Verhalten an, und ja, genau, also einfach wie du da so vorgehst, das würde mich interessieren.
Ja, also im Regelfall erzählen die Leute mir erstmal ausführlich, worum es geht, und in den meisten Fällen, wenn es jetzt nicht Situationen sind, wo es auch wirklich gefährlich werden kann, dass ich die Leute einfach erstmal machen, wie sie es gewohnt auch machen, dass ich mir einen Eindruck machen kann. Und dann ist tatsächlich auch ganz lustig, weil, glaube ich, mir wahnsinnig häufig passiert, dass ich den ersten Termin habe und dastehe und das Problem ist einfach aufgelöst, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, weil einfach, glaube ich, die Leute durch das Wissen, okay, da ist jetzt jemand, der mir hilft, innerlich schon so entspannen, dass, weiß ich nicht, 50% der Probleme sich von alleine auflösen. Also das ist tatsächlich was, was mir wahnsinnig oft passiert. Ja, genau, wirklich oft passiert. Das ist der erste Termin und dann, ja, so ist das sonst nie. Wenn das so wäre, hätte ich dich nicht geholt. Also tatsächlich ist das echt ein Faktor, der vielen schon hilft. Einfach die Sicherheit, da ist jemand, der mir jetzt Anleitung geben kann und der mir da raushilft. Aber ja, wie gesagt, im Regelfall zeigen die Leute einfach erstmal, was ist denn ihr Problem? Und ich erkläre ihnen dann, okay, daran könnte es liegen, an dem und dem Faktor deiner Körpersprache zum Beispiel. Oder hier habt ihr ganz einfach dieses Missverständnis, dein Pferd möchte dir gerade dieses sagen und du verstehst es nicht. Oder manchmal auch einfach wirklich körperliche Disbalance oder so, die dem Menschen da nicht auffallen, wo man dann einfach mal von außen drauf blicken kann. Also meistens ist es alles halb so wild. Manchmal sind es natürlich auch äußere Faktoren, dass die Pferde einfach in katastrophaler Haltung sind oder ein Pferd, das ständig hungert. Natürlich ist das nicht kooperativ im Training oder so. Da muss ich aber fairerweise sagen, dass das mir gar nicht so oft begegnet, dass die meisten Leute, die sich bei mir melden, da schon viel gut im Blick haben. Oder was auch natürlich immer blöde Situationen sind, wenn das Pferd irgendwie verletzungsbedingt gerade nur begrenzt belastbar ist und nicht den ganzen Tag auf der Wiese stehen oder rennen darf und daraus entsprechend mit Schmerzen auch irgendwie Frust entwickelt und dann ja, unhandelbar, wie auch immer wird. Das sind natürlich so ein bisschen Zwickmühlensituationen, weil du im begrenzten Rahmen nur eingreifen kannst und die Ursache halt nicht beheben kannst, weil wenn das Pferd verletzt ist, dann hilft da im Zweifel einfach nur Zeit.
Ja.
Das sind natürlich dann ein bisschen schwierigere Situationen, aber ich glaube, ganz oft ist es wirklich so ein Dolmetschen, dass man einfach nur erklärt, du sagst gerade Folgendes, dein Pferd sagt gerade Folgendes, ich helfe dir jetzt, wie ihr zusammenfindet. Oder manchmal auch einfach, nehme ich das Pferd dann mal kurz und zeige es einmal, dass die Leute wissen, was sie eigentlich wollen. Aber den fixen Ablauf oder die klassische Situation gibt es eigentlich tatsächlich nicht. Es gibt so ein paar Themen, wie gesagt, wie dieses Longieren oder so, was immer wieder vorkommt, weil die Leute sich zurückziehen, obwohl sie eigentlich das Pferd schicken möchten, in den Raum nehmen möchten. Aber es ist irgendwie doch bei jedem ganz individuell.
Ja, gut, das glaube ich. Aber klar, wahrscheinlich hast du dann so ein bisschen, wenn du diese Themen, sag ich mal, hast, die halt wiederkehren, ne, dann macht es ja meistens auch wirklich einmal Sinn, das Pferd in die Hand zu nehmen. Also wenn ich Bodenarbeitsunterricht gebe, mache ich das auch ganz oft, ne, wenn die Menschen das irgendwie mit der Hilfengebung nicht hinbekommen. Weil es kommt ja mal ein bisschen darauf an, was die Menschen auch für Lerntypen sind. Ne? Wenn das ein visueller Lerntyp ist, also der Sachen mal gesehen haben muss, dann ist es ja super praktisch, den Menschen einmal vorzumachen. Also weißt du, was ich meine? Dann lernen die ja auch
ganz oft. Ja, und oft ist es auch für mich gut, wenn ich das Pferd mal in der Hand habe und fühle, weil ich dann von außen davor stehe und denke, warum funktioniert das denn nicht? Und das dann mal selber mache und fühle, okay, ja, es geht wirklich nicht. Das muss ich dem Pferd nochmal anders erklären. Also auch das ist passiert ab und an mal, dass man erst im Fühlen merkt, okay, es ist nicht so einfach, wie es von außen aussieht.
Ja.
Oder auch, was einfach natürlich mein Vorteil ist, dass ich einfach eine neutrale Person bin. Ich habe nicht die ganze Krankheitsvorgeschichte im Kopf oder
den Frust.
Ich habe noch kein schlechtes Erlebnis mit diesem Pferd gehabt. Ja, also was, dass es dann oft einfacher ist, wenn die Menschen mal kurz einfach durchatmen können und rausnehmen können, sich aus der Situation, ich das wieder ein bisschen beruhige, je nach Situation. Also ich glaube, was tatsächlich auch relativ häufig vorkommt, dass einfach Leute Ängste mitbringen, was logisch ist bei Pferden, die irgendwie schwierig sind im Verhalten, weil eigentlich jeder da irgendwie schon mal ein blödes Erlebnis hatte und das halt im Hinterkopf sitzt oder sich auch einfach nicht getraut wird, mal eine deutlichere Grenze zu setzen oder irgendwie für sich selber einzustehen. Mhm. Gerade bei Shetties oder so, da haben die Leute wirklich krasse Hemmungen, denen genauso ein deutliches Signal zu senden wie einem Großpferd. Und da geht es ja nicht darum, die Pferde zu vermöbeln oder irgendwas. Aber einfach mal seinen eigenen Standpunkt klar zu verteidigen, dass das Shetty dich genauso wenig über den Haufen zu rennen hat wie, weiß ich nicht, das 800-Kilo-Pferd.
Ja.
Das ist wirklich schwierig für viele.
Ja, so ein bisschen wie mit großen und kleinen Hunden, ne? Musste ich gerade dran denken. So bei den Großen fällt es halt auf, wenn sie an der Leine ziehen, weil im Ernstfall ziehen sie dich halt auch mal über den Acker. Aber bei kleinen Hunden ist ja auch oft so dieses, naja, wenn der halt an der Leine zieht und kläfft, dann nehme ich den halt ein bisschen kürzer und egal, so ungefähr, ne? Obwohl man die ja genauso trainieren sollte wie die Großen. Das kann man ja eins zu eins auf die Pferde übertragen. Genau. Ja, spannend. Du hattest ja eben gerade auch schon in deinem Beispiel mit dem verletzten Pferd ne, so ein bisschen ja auch den, ja, so die Haltung, sag ich mal, angesprochen. Also in dem Beispiel des verletzten Pferdes wäre das ja wahrscheinlich dann gerade Boxenhaltung, ne, wenn das jetzt irgendwie ruhig gestellt werden muss für ein paar Wochen. Das leitet ganz gut über, wenn man jetzt auch schaut, welche Rolle würdest du denn sagen, spielt so generell der Alltag des Pferdes und auch die Haltungsform für eben sein Verhalten?
Ich glaube, das lässt sich eigentlich relativ leicht gegenrechnen, weil wie viel Zeit verbringt das Pferd an seinem Tag in seiner Haltungsform, welche auch immer das ist, und wie viel Zeit des Tages verbringt er mit dem Menschen? Und ich glaube, dann wird relativ klar, wie groß der Einfluss ist, wie das Pferd lebt. Weil, wie gesagt, man kennt es ja auch an einem selber, wenn man selber irgendwie immer hungrig ist, irgendwie nicht zufrieden in seinem Lebenssituation, dann ist man natürlich auch nicht kooperativ, mit anderen zusammenzuarbeiten oder besondere Trainingsleistung zu zeigen. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag hier nur schimmeliges Essen vor mir stehen habe, dann werde ich auch keine Lust haben, am Ende des Tages noch einen Marathon zu laufen. Nicht. Also ich glaube, wenn man das mal so betrachtet, glaube ich, recht logisch. Aber ich glaube, was da vielen Menschen schwerfällt, zu erkennen, was sind denn eigentlich wirklich die Bedürfnisse eines Pferdes, und da viel vermenschlicht wird. Das für den Menschen, das ganz toll ist, dass das Pferd eine schöne, gemütliche Box hat und dass das für das Pferd eigentlich total unnatürlich ist, x Stunden in dieser Box zu stehen. Da ist dann manchmal das schwierig, den Leuten zu vermitteln, oder andererseits, wie gesagt, das ist tatsächlich aber nicht so ein Thema, was mir viel begegnet ist, sondern wirklich viele Leute sich schon viele Gedanken gemacht haben, und ich glaube, bei mir oft eher die Leute sind, die schon über alles 15 Mal darüber nachgedacht haben und sich eher zu viel Gedanken machen und sich nicht einfach trauen, mal zu machen.
Ja, okay. Auch spannend auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt sagst, gerade die Leute, die sich eh schon so viele Gedanken machen und, ich sag mal in Anführungszeichen, trotzdem ist ein Problem entstanden, was könnte man denn im Vorfeld schon tun, um eine vertrauensvolle Beziehung zum Pferd aufzubauen, sodass du dann halt, ich sag mal, im Idealfall gar nicht erst kommen musst?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also ich glaube, es ist auf der einen Seite tatsächlich einfach das Zuhören und Beobachten, was ist denn eigentlich. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, je nach Mensch. Für die, die eh schon auf alles gucken, ist das natürlich Frage, da ist dann eher die Frage, wo kann man mal 5 Grad allein sein lassen und muss nicht alles überinterpretieren. Da ist dann vielleicht eher die Frage, was kann ich denn mit meinem Pferd machen, was für uns beide ein entspanntes Thema ist, dass ich mit dem auch einfach mal, denke jetzt zum Beispiel an eine Schülerin, die ich habe, die wirklich über jeden Schritt, den dieses Pferd tut, wahnsinnig viel nachdenkt und selbst beim Spazieren gegen jeder Schritt irgendwie so analysiert wird und ist das jetzt gut oder nicht. Und ich glaube, da ist dann die Kunst, auch mal loszulassen und halt einfach mit dem Pferd durchs Gelände spazieren zu gehen, gerade wenn man nicht reitet, sondern wirklich spazieren geht, sofern das Pferd natürlich entspannt spazieren geht. Wenn man jetzt ein Pferd hat, mit dem Spazierengehen das Thema ist, dann sucht man sich eine andere Lösung, aber dass man sich auch ab und an einfach mal in seine Wohlfühlzone bewegt und einfach nur die Freude am Pferd behält. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das ist dann eher eine andere Kategorie Mensch, dass man sich nicht zu sehr nur in diesem sicheren Hafen bewegt, sondern sich auch mal traut, an seine Grenzen zu gehen, an die Lernerfahrung für das Pferd zu gehen und eben diesen Rahmen wieder zu erweitern, dass man sich nicht mehr eben, ja, wenn das Spazierengehen eben das sichere Thema ist, dass man nicht nur jeden Tag das geht, weil man sich nichts anderes mehr traut. Also das ist ja gar nicht so einfach zwingend. Ich merke das bei mir selber tatsächlich auch, dass ich auch selber privat eigentlich am liebsten einfach nur noch spazieren gehe, weil ich weiß, dann ich habe den ganzen Tag irgendwelche Pferde, mit denen ich auf jede Bewegung gucke und auf jede Kommunikation, dass ich dann privat denke, okay, dann gehen wir halt einfach nur spazieren, sodass man da irgendwo die Waage hält. Wo ist denn unser Weg, der uns einerseits Spaß macht und andererseits aber auch irgendwie uns weiterbringt? War jetzt ein wenig konkreter Tipp, glaube ich.
Ja, aber es ist ja auch schwierig, das Thema, ne? Also man kann ja schlecht sagen, irgendwie, wenn du eine vertrauensvolle Beziehung zu deinem Pferd möchtest, dann mach immer dies und mach immer das, weil je nach Pferd-Mensch-Paar, wie du ja gerade schon gesagt hast, ne?
Das ist genau das Thema, es ist eben super individuell.
Man kann jetzt halt schlecht sagen, geh mit deinem Pferd spazieren, das ist toll fürs Vertrauen. Ja, an und für sich schon, aber wenn ich natürlich ein Pferd habe, was im Gelände völlig eskaliert und sich vor jedem Blatt und Baum und sonst was erschreckt und ich, sage ich mal, schleife es dann eine halbe Stunde hinter mir her durchs Gelände durch, weil ich im Podcast gehört habe, man soll das machen, dann ist das natürlich nicht so schön fürs Vertrauen, ne? Wenn das Pferd dann sagt, mit dir gehe ich nie wieder raus, du hast mich dadurch irgendwas durchgezwungen, wo ich gar nicht hin wollte.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich eben sehr individuell. Die einen Pferde lieben es, ausgiebig geputzt zu werden. Für die anderen ist das die Hölle, angefasst zu werden. Da fängt es ja schon an. Also ich glaube, das Wichtigste ist da wirklich einfach erstmal neutral und ergebnisoffen als Mensch drauf zu gucken und erstmal einfach zu schauen, was ist denn überhaupt? Das gar nicht zu bewerten, sich nicht selber niederzumachen, oh Gott, ich habe mein Pferd kaputt gemacht oder wie auch immer, sondern einfach erstmal zu schauen, was ist denn überhaupt? Ist es wirklich so schlimm, wie ich das in meinem Angstzustand, sage ich mal, sehe? Geht es meinem Pferd wirklich so schlecht, wie ich das fühle? Oder geht es dem vielleicht schlechter, als ich denke und ich sollte den auf gar keinen Fall mehr reiten? Also das ist ja erstmal wirklich einfach offen sein, hinzuschauen. Und ich glaube, da hilft tatsächlich einfach ein neutraler Mensch von außen, der eben keine emotionale Bindung zu dem Pferd hat, wenn man da merkt, okay, ich kann das selber gar nicht neutral beurteilen.
Aber am Ende ist das doch eigentlich auch schon ein guter Tipp, also dass man quasi erstmal überhaupt sich sein Pferd anschaut und so ein bisschen rausfindet, was mag es denn gerne? Und davon dann quasi einfach mehr zu machen. Ne? Also wenn, was du ja gerade in deinem Beispiel gesagt hast, so Pferde, die sich zum Beispiel gerne putzen lassen, dass ich das zum Beispiel erstmal überhaupt rausfinde, mag mein Pferd das? Wenn ja, dann kann ich davon ja mehr machen. Wenn mein Pferd aber sich nicht gerne putzen lässt, aber es ganz cool findet, wenn ich einfach eine halbe Stunde, sag ich mal, neben ihm stehe oder mich zu ihm in die Heuraufe setze oder so und es dann da einfach neben mir chillt und döst, ohne dass ich es putze und anfasse, dann kann man ja mehr davon tun. Ne? Also das ist ja eigentlich auch ein ganz guter Tipp, erstmal rauszufinden, was mag mein Pferd und tut mehr davon. Ne?
Ich glaube, das ist dieses das Stichwort so erwartungslose Zeit, dass man auch irgendwie vielleicht wirklich einfach erstmal nur die Zeit verbringt, ohne ein Ziel zu haben. Mhm. Also klar, ich kann auch nicht mein Pferd 7 Tage die Woche nur rumstehen lassen, gerade je nach Haltungsform. Wenn es sonst keine Bewegung hat, irgendwie muss ich auch ins Tun kommen. Aber wirklich einfach erstmal zu schauen, was gefällt uns beiden denn? Ja. Wo können wir unseren Weg finden, ohne ständig alles zu zerdenken? Ja. Das ist tatsächlich mein Gefühl, dass das fast mehr vorkommt als die Leute, also zumindest bei den Leuten, die bei mir landen, bei mir als so, dass die Leute so drüber hinweggehen, was das Pferd braucht.
Ja, und was du gerade sagtest, von wegen dieses Zeit ohne Erwartungen zu verbringen und dann natürlich aber auch andererseits, wenn das Pferd nur rumsteht, ist auch zu bewegen. Ja, klar, aber man kann ja auch beides machen. Also man kann ja erstmal 10 Minuten Zeit schön verbringen, indem man halt nebeneinander chillt oder das Pferd putzt oder eine kleine Runde durch den Wald latscht, je nachdem, was man halt vorher herausgefunden hat, was dem Pferd gut gefällt. Und dann kann man ja, wenn das Pferd zum Beispiel übergewichtig ist und sich halt dringend bewegen muss, dann kann man dann nachher immer noch ins Training gehen. Also ich weiß auch, Zeit ist ja auch mal so eine Mangelware bei uns allen in der heutigen Zeit, aber ich sag mal, 10 Minuten hat man ja meist dann doch nochmal über. Und wenn man halt nur 10 Minuten putzt und dann nicht eine ganze Stunde, aber das würde dann ja auch schon mal reichen, dass man auch so ein bisschen den Erwartungsdruck vielleicht rausnehmen kann. Und dann wird ja meistens auch die Trainingseinheit danach besser, als wenn man schon mit der Stoppuhr in der Hand in den Stall kommt und sagt, so, Mopsi, du musst dich heute leider bewegen. Dann sagen die Pferde ja meistens auch, oh nee.
Ja, und das, also ich glaube, das ist auch einfach in dem, was man sowieso mit dem Pferd macht, da einfach hinzuschauen. Ich glaube, es muss ja nicht mal immer noch die zusätzliche Aufgabe sein. Also klar kann sie auch mir die halbe Stunde vorher nehmen und wirklich meine halbe Stunde ganz in Ruhe putzen und schauen, welche Körperstellen oder wie auch immer sind es denn, die mein Pferd mag. Wenn ich natürlich vorher schon weiß, mein Pferd findet Putzen doof, dann mach ich das vielleicht nicht. Aber dann wäre auch die Frage, warum und so weiter. da läuft dieser Teufelskreis wieder weiter. Aber tatsächlich einfach, ja, Achtsamkeit wäre da wahrscheinlich das Stichwort, was so oft genannt wird. In dem, was man ja sowieso tut, hinzuschauen. Oder auch tatsächlich einfach mal sich die Kamera aufstellen, das Handy aufstellen und im Nachhinein mal von außen drauf schauen, ist auch sehr spannend.
Oh ja, das ist ein sehr guter Tipp. Ja, finde ich auch sehr spannend.
Mache ich auch zu selten.
Ja, aber es ist ja auch, manchmal fällt einem dann im Nachhinein was auf, wo man denkt, ja, habe ich in der Situation gar nicht mitbekommen, sag ich mal.
Genau.
Und jetzt merke ich aber total, dass ich habe da vielleicht immer mich komisch zum Pferd hingedreht oder was auch immer.
Ja, es sind ja manchmal so Kleinigkeiten oder auch gerade die unterschiedlichen Seiten, dass man denkt, man macht auf beiden Seiten das Gleiche und dann guckt man sich das nachher an und denkt, was habe ich denn da getan? Das ist ja kein Wunder, dass das Pferd das so und so macht.
Ja, cool. Das siehst du, dann haben wir doch schon mal 2 sehr, sehr gute Tipps gerade rausgehauen. Cool. Also ich weiß ja, dass es so im Bereich Bodenarbeit auch sehr, sehr viele Trainingsmethoden und Herangehensweisen gibt. Deswegen würde ich mich total dafür interessieren, welche du quasi verwendest oder halt auch empfehlen würdest und ob du vielleicht auch was hast, wo du bewusst oder was du bewusst ablehnst. Jetzt natürlich ohne irgendwelche Namen von Trainern irgendwie zu nennen. Das machen wir hier in diesem Podcast nicht, dass hier über Kollegen gemeckert wird. Aber ich sag mal, ich denke mal, da sind wir uns hier in dieser Community alle drüber einig, dass wir unsere Pferde zum Beispiel nicht schlagen. So, da braucht man ja jetzt auch keine Namen nennen. Ne? Das gibt ja jetzt niemanden, der die Methode Schlag dein Pferd vermarktet. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
Ich glaube, meine Methode ist, dass ich nicht eine Methode habe. Sehr cool. Das kann man am ehesten sagen. Ja, das kurz zusammenfassen. Wir haben da selber mal tatsächlich eine komplette Folge drüber gemacht, weil das Thema so ausgeufert ist. Ich glaube, das ist tatsächlich dieses offen zu sein, was ist denn überhaupt? Und ja, der Hauptfokus bei mir liegt eben auf der mehr oder weniger natürlichen Kommunikation, weil Pferde untereinander kommunizieren auch über Raum, über Mimik, über Körperspannung und so weiter. Das ist das, was das Pferd von Haus aus verstehen kann. Dementsprechend finde ich es nur logisch, wenn man sich als Mensch daran bedient. Aber ansonsten methodenmäßig finde ich immer, es ist erstmal alles gestattet, was hilft. Im weitesten Rahmen, sofern es dem Pferd jetzt nicht schadet. Mhm. Also ich wäre jetzt auch nicht der Typ, der dann sagt, dann schneiden wir halt die Ausbinder drauf, damit das Pferd nicht mehr reagieren kann zum Beispiel. Also es geht mir nicht darum, das Pferd mundtot zu machen, aber alles, was dem Menschen Sicherheit gibt, hilft meistens auch erstmal, um dem Pferd zu helfen. Also wenn es halt ist, dass du beim Spaziergang dir selber einen Podcast auf die Ohren nimmst oder du telefonierst mit jemandem, weil wer telefoniert und spricht, der atmet und kann schon nicht so viel Spannung in sich haben oder so. Ob das Musik ist oder was auch immer, da hat ja jeder so seine eigene Vorliebe. Oder ob es eine Freundin ist, die mitgeht, selbst wenn die gar keine Ahnung von Pferden hat. Aber genau dieses Thema, man hat eine Sicherheit, dass man nicht alleine ist. Man spricht, man atmet. Also das ist tatsächlich so mein Ansatz, ist also erstmal alles in Ordnung, was hilft, sofern es jetzt nicht Gewalt beinhaltet eben.
Ja, also nicht das Steigergebiss gleich drauf machen und dann spazieren gehen.
Nee, das nicht, aber tatsächlich auch da auf gewisse Sicherheitsvorkehrungen achten. Also ich glaube, ich habe absoluten Berufsschaden mittlerweile, dass ich kein Pferd mehr ohne Handschuhe anfasse. Das wird wieder ein bisschen besser, dass ich das auch ab und an mal mache. Aber ich habe, sobald ich ein Pferd an der Hand habe, eigentlich immer Handschuhe an. Ein Strick, der keinen Panikhaken hat zum Beispiel. Vernünftige Schuhe. Das sind ja so Kleinigkeiten. Und viele scheuen sich, eine Gerte zu benutzen. Aber eine Gerte kann halt auch eine super Bremse sein. Eine optische Bremse einfach, die man vorm Gesicht des Pferdes mit genug Abstand natürlich, dass man sie nicht trifft, nutzen kann und so. Also da haben ja viele dann irgendwie eine Scheu, manchmal auch mit Gerte zu arbeiten, weil man Gerten natürlich auch missbrauchen kann. Aber eine Gerte an sich ist ja erstmal ein neutraler Gegenstand und eine Verlängerung meines Arms. So. Das ist halt immer die Frage, wie setze ich es ein? Also ich glaube, das wären so die zwei Dinge, wirklich auf Sicherheit achten durch eben vernünftige Ausrüstung und vielleicht auch nicht, wenn man weiß, mein Pferd eskaliert total, wenn ich rausgehe, dann alleine da irgendwie jetzt erstmal 20 Kilometer durch den Wald zu marschieren, natürlich dann irgendwie schrittweise vorzugehen. Und aber tatsächlich ist es für mich ein sehr individuelles Thema, das eben, was den Menschen hilft. Und das kann bei jedem was völlig anderes sein und muss erstmal gar nicht direkt mit dem Pferd zu tun haben.
Aber spannend, ne? Weil du hattest ja vorhin auch gesagt, so du würdest es eher Menschenverhaltenstraining nennen. Und das fand ich jetzt auch cool, dass du eigentlich auch hauptsächlich jetzt Sachen genannt hast, die dem Menschen eher helfen. Also gar nicht so sehr dem Pferd. Weißt du, was ich meine? Weil viele haben dann immer den Fokus nur auf dem Pferd, auf dem Pferd, auf dem Pferd. Aber überhaupt erstmal zu gucken, was brauche ich denn in der Situation? Und wie du schon sagst, wenn es nur in Anführungszeichen ist, dass ich mir Handschuhe anziehe, um mich sicherer zu fühlen, weil ich weiß, dann kann mir das Pferd den Strick nicht so schnell durch die Hand ziehen. Das ist ja auch schon mal, sage ich mal, irgendwo eine Herangehensweise, die da ja auch super sinnvoll ist. Ne? Erstmal überhaupt zu gucken, bevor ich ans Pferd gehe, was braucht denn der Mensch und wie kann ich dem Menschen erstmal helfen?
Ja, es hilft halt nichts zu versuchen, an einem Verhalten des Pferdes irgendwie herumzudoktern, wenn ich dabei selber daneben stehe und die totale Panik habe. Also dann nützt es ja alles nichts. Also deswegen, klar, es hängt immer zusammen, meistens. Wenn der Mensch sicherer ist, dann wird das Pferd entspannter, der Mensch wird wieder sicherer, ruhiger und so weiter. Das schaukelt sich dann natürlich genauso, wie es sich ins Negative umschaukeln kann, kann sich das auch ins Positive wieder so gegenseitig bedingen. Ja. Aber deswegen kann ich gar nicht sagen, ich habe irgendwie die Methode, sondern es ist halt wirklich, der eine hat dieses Thema, der andere jenes. Das, was halt hilft, ist erstmal gestattet.
Ja, okay, Prima. Also würdest du zum Beispiel auch jetzt nicht sagen, Futterlob oder so ist bei dir verboten, weil wenn es den beiden hilft, dann ist es für dich auch
Ja.
in Ordnung, damit zu arbeiten.
Ich persönlich arbeite wenig mit Futterlob, aus dem simplen Grund, wenn man bei so vielen verschiedenen Pferden ist, dann gibt es auch genug, die eben nicht gelernt haben, da höflich mit umzugehen. Und wenn dann einmal was in der Tasche war, dann hat man dann alle anderen auch an der Tasche kleben. Das ist für mich der Grund, warum ich es wenig mache. Aber ich absolut nicht, dass ich das kategorisch ausschließe. Also positive Verstärkung und Klickern und so weiter ist ja auch wahnsinnig effektiv. Also eigentlich ist das eine gute Sache, aber man muss es halt eben auch vernünftig aufbauen.
Ja, ich bin ja selber auch Team-Klicker-Tante, aber genau wie du sagst, ne, ich mache das jetzt natürlich bei Kundenpferden, bei denen das noch nie gemacht wurde, fange ich das jetzt natürlich auch nicht einfach an. Ne? Ja, okay, cool. Hast du denn vielleicht noch für die Leute, die jetzt sagen, okay, klingt alles ganz spannend, aber so richtig kann ich es mir immer noch nicht ganz vorstellen, was man als Verhaltenstrainerin tut. Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel aus deiner Praxis, was du mit uns teilen magst, wo sich das Pferd dann halt auch tatsächlich durch euer Training nachhaltig verändert hat? Also so quasi, was war das Problem, was habt ihr gemacht und was war dann der Outcome?
Ja, ich denke an ein Pferd, der sehr rüpelig war im Gesamten, wahnsinnig wenig Rücksicht auf den Menschen genommen hat und einfach vollkommen gestresst war, massiv zu dick noch dazu und körperlich ein, zwei Baustellen, alles zusammen, aber der, also
schwierige Mischung dann ja auch.
Nichts, ja, und eigentlich war nichts sicher mit dem Pferd möglich. Spazieren gehen, am Gras vorbei oder so, kannst du vergessen. Longieren ging nicht, weil er sich losgerissen hat und einfach so seinen Hebeltechnik hatte und wusste, wie er wegkommt und so weiter. Der mochte putzen nicht. Reiten war einfach aufgrund des körperlichen Zustands überhaupt nicht dran zu denken. So, und der hat sich jetzt über die Zeit wirklich sehr, sehr verändert. Also ich meine, der hatte auch einen Stallwechsel tatsächlich dann hinter sich, dass er von der Wiese runterkommt, weil der sonst einfach noch mehr explodiert wäre, also das wäre nicht mehr lange gut gegangen für dieses Pferd. Dass der da nicht schon Reheschub hatte, ist wirklich ein wahres Wunder. Der hat unheimlich abgenommen, auch dadurch, dass die Besitzerin so konsequent war. Und sie hat wahnsinnig viel auf sich geguckt und gelernt, dass für den zum Beispiel Distanz und den in Ruhe lassen die beste Pause ist, die sie ihm geben kann. Und mittlerweile kann man den problemlos in der Handarbeit aus der Nähe arbeiten, auch mit vergleichsweise viel Druck, sehr großen Anführungszeichen, weil einfach durch diese Nähe, die konnte der überhaupt nicht aushalten. Das war am Anfang undenkbar.
Die Nähe ist ja auch schon Druck.
Genau. Und da können wir mittlerweile in den Seitengängen und so weiter arbeiten und die ersten Trabschritte und so weiter dazu nehmen, wo der überhaupt nicht, also das wäre am Anfang undenkbar gewesen, der wahrscheinlich, das ist, weiß ich nicht, uns vollkommen über den Haufen gerannt oder wäre abgehauen oder irgendwas, weil er diese Nähe überhaupt nicht aushalten kann. Jetzt genießt er manchmal sogar das Putzen. Ich kann den mit den Kindern zumindest in der Bodenarbeit so einen kleinen Parcours oder so laufen lassen. Da
Ach, cool.
Ich vor am Anfang nicht ein Kind dran gelassen. Das wäre mir einfach viel zu gefährlich gewesen, bei der Masse an Pferd auch. Der hat auch heute immer noch mal seine Momente, gerade jetzt, so wo die Anweidezeit ist. Der kommt zwar nach wie vor nicht auf die Wiese, aber aktuell ist alles an der Wiese vorbei. Auch wieder wahnsinnig schwierig, das kommt immer mal wieder hoch. Aber ansonsten konnten wir jetzt auch im Winter wirklich gut mit dem spazieren gehen. Ich habe angefangen, den ab und an mal wieder zu reiten und mich draufzusetzen für 10 Minuten. Also der ist wirklich sehr ausgewechselt. Also klar, irgendwie kommt da immer mal was hoch an alten Themen und oder der Besitzerin fällt schwer, da klare Anweisungen zu geben. Ich glaube, das war da auch viel Thema, dass sie sehr schwammig und vorsichtig war. Und jetzt mittlerweile ist sie viel, viel klarer in dem, wie sie mit ihm umgeht, dass so das gesamte Handling einfach einfacher ist. Also der fällt mir jetzt als allererstes ein, als Beispiel.
Ja, schön. Das ist auch eine coole Geschichte. Aber ich habe gerade daran gedacht, es ist ja auch logisch, dass man dann irgendwann vorsichtig wird. Wenn einem das Pferd dann gefühlt schon 100 Mal um die Ohren geknallt ist, dann wird man ja auch irgendwann vorsichtiger und schwammiger, was natürlich das Problem auch noch verstärken kann. Ne? Aber irgendwo ist es ja auch logisch dann
erstmal. Ja, aber ich habe im Zweifel vor dem echt Respekt, weil der mir mehr als einmal auf dem Fuß gestanden hat und bei 600 Kilo Pferd und wenig Grazilität, den da wieder wegzubekommen, schaut man dann schon mal und im Zweifel hat er halt wirklich keine Rücksicht genommen. Und das ist so viel besser. Also es ist, wie gesagt, nicht immer weg, aber es ist um Welten besser.
Ja, cool. Hast du denn, also kannst du so ein, zwei Übungen vielleicht mit uns teilen, die du mit ihm gemacht hast? Ich meine, klar, es ist jetzt noch nicht auf jedes Pferd anwendbar, aber wie gesagt, dass man sich so ein bisschen auch deine Arbeit da als Pferdeverhaltenstrainerin ein bisschen konkreter sich vorstellen kann.
Ich glaube, es war am Anfang wirklich ganz viel erstmal dieses Raum schaffen für den Menschen, in welcher Form auch immer, ob das jetzt war, die Hinterhand zu weichen, die Schulter weichen lassen, war natürlich am Anfang auch wahnsinnig schwierig, einfach weil er so festhing, dass er die Schulter gar nicht freigeben konnte. Aber überhaupt erstmal eine Distanz zu schaffen und dem Pferd klar zu machen, okay, du bleibst auch mal auf diesem Abstand. Also das war, glaube ich, ganz am Anfang wirklich viel und in Minischritten. Also ja, ihn rausschicken, auf Abstand schicken und sofort Pause. Mhm. Ihn da draußen Pause machen zu lassen, dass ihm begreiflich wird, okay, keiner will was von mir, keiner möchte irgendwas Böses von mir. Ich habe jetzt hier auch meine Ruhe wieder. Und das war, glaube ich, für den wahnsinnig wertvoll und auch, was er einfach sehr gelernt hat, dass seine Grenzen aber auch gesehen wurden. Das ist wieder dieser schmale Grat. Man muss irgendwie natürlich an dem Thema arbeiten und an die Komfortgrenze mal rangehen, um da rauszukommen, aber zeitgleich dem Pferd erstmal irgendwie auch vermitteln, okay, ich sehe, du kannst es nicht oder es geht nicht, dass man dann nicht den Druck einfach nur ins Endlose erhöht, sondern ihm auch den Raum gibt, dass man danach mal wieder runterfährt. Also ich glaube, deswegen haben wir am Anfang viel diese Longenarbeit dazu genommen, auch wenn da das Thema des Losreißens war, aber zumindest im Schritt einfach ihm erstmal auf Distanz zu arbeiten, dass sowohl er ein bisschen den Abstand hat, als auch man selber als Mensch. Das war, glaube ich, wirklich die Hauptarbeit, diese klare Raumdefinition. Das hier ist mein Sicherheitsraum, da hast du nichts zu suchen und du hast aber auch deinen, in dem ich dich nicht bedränge. Mhm. Ich glaube, das war so das Agreement für den Anfang, was erstmal wahnsinnig wichtig war.
Ja, weil das finde ich ganz spannend, dass du das so sagst, weil das sehe ich auch ganz oft, dass die Menschen, also das heißt ganz oft, sind jetzt auch nicht die Leute, die bei mir regelmäßig in der Kundschaft sind, ne? Aber so vereinzelt hat man das ja schon, dass die Leute dann irgendwie sagen, na, das Pferd hat meinen Abstand hier zu wahren und mich zu respektieren und das darf hier nicht in meinen Raum eindringen, ne? Fair enough, aber dass sie dann halt im Gegensatz dazu halt permanent ständig selber am Pferd rumfummeln, auch wenn das Pferd das in dem Moment gar nicht will und auch deutliche Signale sendet. Aber dann halt dieses, ja, der muss da jetzt durch. Wo ich mir dann ganz oft denke so, ja, nee, das ist aber irgendwie auch nicht fair. Also weißt du, was ich meine? Dass der Mensch für sich selber diesen Respekt und Raum einfordert, dem seinem Pferd aber nicht zugesteht. Wo ich mir immer denke, Respekt ist so eine, das ist keine Einbahnstraße. Also, ne? Das wäre wahrscheinlich, wenn ihr jetzt nur darauf geachtet hättet, euch Raum zu verschaffen, aber nicht dem Pferd Raum zu geben, dann hätte es natürlich auch sein können, dass das Problem vielleicht länger da geblieben wäre. Ne?
Ja, da war es tatsächlich echt die Mischung so, dass sowohl er seinen Raum hat, in dem wir ihn nicht bedrängen, als auch wir den haben, in dem er uns nicht über den Haufen rennt, aber auch zeitgleich, oder nicht zeitgleich, aber dann auch wieder den Schritt zu gehen, sich auch wieder anzunähern, dass man den auch mal wieder anfassen kann. Also ich meine, klar, man konnte den immer jederzeit irgendwie anfassen, aber er fand es offensichtlich gut, dass man da auch trotzdem wieder mal in die Nähe gehen kann und dass man mal auch vernünftig ihn einfach führen kann aus der Nähe, ohne dass es für ihn gleich den Stress des Todes bedeutet, dass der Mensch da in der Nähe ist, sondern dass er einfach da auch gelernt hat, okay, wenn wir hier von A nach B gehen und der Mensch neben mir ist, passiert mir gar nichts und keiner möchte sonst irgendwas von mir. Da muss man dann natürlich wieder aufpassen, dass man den Schritt auch wieder geht und nicht dann nur noch auf diese Distanz geht und irgendwie alles nur noch aus 5 Meter Entfernung macht.
Ja, aber wie du schon gesagt hast, so überhaupt erstmal, ich sag mal, dieser Schlüssel, den ersten Schritt wieder hin zu einem Miteinander zu finden, war dann über diesen Weg. Ne? Und wie gesagt, da fand ich es einfach wichtig, nochmal zu sagen, ne, dass das halt, also hat man ja aus deiner Geschichte rausgehört, ne, aber dass es halt eben keine Einbahnstraße ist, wie gesagt, das fährt ja dann auch diese Rechte, sag ich mal, haben darf. Und ich glaube, das ist halt ja auch das Schöne dann an deiner Arbeit, ne? Dass du sowas ja dann auch den Pferdebesitzern mit auf den Weg geben kannst. Aber wie gesagt, ich weiß halt, dass es noch so klassisch, auch so, ich sag mal, von früher, so diese alten Pferdetipps noch von irgendwelchen Leuten, die sagen, oh, das mache ich schon seit 40 Jahren so. Ne? Dieses halt, der muss mich respektieren. Und ich mir dann immer denke, ja, aber du doch auch ihn. Naja, aber ich glaube, das ist klar geworden.
Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema, was wir eben hatten, dass man wirklich einfach erstmal hinschaut, was ist denn eigentlich? Mhm. Und eben, ja, nicht nur die Erwartungshaltung hat, sondern auch das erstmal wahrnehmen kann, damit man dann damit umgehen kann. Ich kann ja nicht ein Problem lösen, bei dem ich nicht weiß, wo steckt es denn?
Ja. Ja, sonst ist es nur Symptombekämpfung, ne? Aber wenn man gar nicht die Ursache weiß, wo es herkommt, ja. Aber das passt eigentlich gerade ganz gut, weil, außer du wolltest jetzt zu dem Wallach noch was erzählen, aber sonst hätte ich dich nämlich auch gefragt, von dem Ganzen, was wir jetzt gerade so besprochen haben, kannst du daraus so, ich sag mal, 3 wichtige Tipps für Pferdemenschen ableiten, um halt überhaupt schon Verhaltensproblemen, ich sag mal, auch vorzubeugen?
Oh, das ist eine Frage. Ich habe immer Schwierigkeiten, konkrete und ja, so allgemeingültige Tipps festzulegen, weil das ist, glaube ich, genau mein Thema, dass alles so individuell zu betrachten ist.
Ist ja auch schon ein Tipp, zu sagen, du musst es individuell betrachten.
Ja, ich glaube, da kann ich dir tatsächlich gerade auf Anhieb nichts sagen.
Ist ja nicht schlimm. Also wie gesagt, ich finde auch das ist ja ein guter Tipp, dass man halt eben sagt, ne, lade dir hier nicht irgendwie den nächsten Online-Kurs runter, wo es irgendwie ne, so den Crash-Kurs Pferdeverhalten oder keine Ahnung, weiß der Geier was gibt, ne, wo dann irgendwie drei Tipps oder drei Anleitungsvideos sind, wie du Problem XY lösen kannst. Aber ne, wie wir es ja eben gerade besprochen haben, wenn die Ursache eine ganz andere ist, dann bringen mir diese drei Problemlöse-Videos ja vielleicht auch nichts.
Ja, ich glaube, das ist halt tatsächlich einfach das Wichtige zu verstehen, wie das Pferdeverhalten funktioniert, wie natürliches Pferdeverhalten aussieht, wie Pferde untereinander ja, sich mitteilen, wie aber Pferde auch eben lernen. Du hattest die Folge ja auch zu dem Thema Lernverhalten. Genau, ja. Da hast du das ja auch alles erklärt. Genau das ist, glaube ich, dann auch wichtig, dass man versteht, wie es funktioniert, damit man da irgendwie eine Veränderung schaffen kann. Damit man eben nicht dieses Problem hat, ich gebe eine Hilfe, das Pferd reagiert nicht, das Pferd lernt, bedeutet nichts. Sondern, dass man da die Lösung findet, wie kann ich es dem Pferd erklären, dass es diese Hilfe versteht. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor.
Ja, aber guck mal, dann hast du doch eigentlich schon drei Tipps. Einmal Weiterbildung, ne? Lernen, wie funktionieren Pferde in Anführungszeichen. Dann der zweite Tipp wäre für mich jetzt quasi individuell betrachten, ne? Also einmal rauszoomen, so ein bisschen gucken, was ist eigentlich genau unser Problem und dann drittens Ursache finden und im Idealfall abstellen.
Ja, sehr schön übersetzt.
Ja, ich sag mal, wenn mein Pferd sich, keine Ahnung, ständig losreißt und zum Grasrand vom Reitplatz rennt, weil es halt in der Haltung viel zu wenig zu fressen bekommt und einfach permanent Hunger hat, dann kann ich ja durch mehr Futter oder vielleicht einen Stallwechsel vielleicht ja dieses Problem komplett abstellen. So, aber dafür muss ich halt die Ursache, sag ich mal, gefunden haben. Was ja nicht geht, wenn ich mich gar nicht weitergebildet habe, was und wie viel ein Pferd überhaupt fressen muss. Ne? Da kommen wir dann wieder zurück.
Das ist halt manchmal schwierig, dass es nicht so eindeutig ist und es so viele Möglichkeiten gibt. Aber wie gesagt, ich glaube, meistens landen bei mir auch die Leute, die sich eher schon viel zu viel Gedanken um alles machen, als die Bedürfnisse ignorieren.
Das war jetzt ja auch ein sehr plakatives Beispiel gerade von mir, aber ja, dass man sich so ein bisschen konkret was drunter vorstellen kann. Weil solche Fälle gibt es ja durchaus auch. Dass die Pferde, also dass es in Anführungszeichen nur mit der Haltung zu tun hat. Also wenn ich mein Pferd 23 Stunden täglich in der Box halte, brauche ich mich nicht wundern, wenn es dann beim Reiten losknattert. Und dann brauche ich auch keinen Verhaltenstrainer kommen lassen. So, dann wäre vielleicht ein Haltungswechsel mit mehr Bewegung vielleicht die Alternative.
Aber auch da muss man halt erstmal so offen sein, neutral hinzuschauen und nicht irgendwie, ja, sich mit seinem eigenen Ego oder so selber im Weg stehen, sondern zu schauen, was mache ich denn gut auch, dass man nicht nur schaut, wo sind denn die Fehler, sondern was haben wir denn schon auch alles erreicht. Ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, sich zwischendrin mal zu besinnen, die Sachen, diese Probleme konnten wir schon lösen und es ist nicht alles immer nur furchtbar, dass man nicht da in diesen Teufelskreis rennt, dass man eben immer nur noch Probleme sieht, sondern dass man auch sieht, was schon alles wahnsinnig gut klappt.
Oh ja, das finde ich jetzt nochmal ein guter Hinweis, weil wir Menschen sind ja doch eher Fehlergucker. Also ich kenne das auch von mir. Ich bin halt ganz mit mir selber ganz fürchterlich streng, mit meinen Schülerinnen nicht. Also hoffe ich zumindest. Bekomme ich auch mal als Feedback. Aber mit mir selber bin ich auch mal so, das hast du falsch gemacht und das und das. Aber genau, man darf auch mal gerne gucken, was man halt schon geschafft hat. Ja, sehr cool. Möchtest du denn zu dem Thema noch irgendwas hinzufügen? Habe ich irgendeine Frage nicht gestellt, die ich hätte stellen sollen?
Ich glaube, wir haben einen guten Überblick bekommen.
Ja, sehr schön. Cool. Das freut mich. Dann bekommst du jetzt auch, wie all die anderen Gäste ist übertrieben, vor dir waren es ja erst zwei, aber es sollen ja natürlich noch mehr werden. Aber dann bekommst du jetzt auch noch meine drei Fragen zum Schluss, die anderen auch schon hatten. Bist du bereit? Kann ich sie stellen?
Jetzt bin ich bereit.
Wunderbar. Okay, und zwar Frage 1. Welches ist dein liebstes Zitat zum Thema Pferd? Fällt dir spontan was ein?
Ja, tatsächlich muss ich da auch immer an die Ausbildung denken. Wir hatten mit der Marie Heger damals ein Modul und da ist von ihr der Satz gefallen, das Pferd hat immer recht. Schön. Das ist so ein Zitat, wo ich immer mal wieder dran denken muss, weil ja, das Pferd denkt sich keine Dinge aus, es lügt dich nicht an, es zeigt dir einfach, was ist.
Sehr cool, sehr schönes Zitat. Okay, dann Frage 2. Wenn du ein Pferd wärst, was für eins wärst du? Also Rasse, Charakter, hau raus.
Ja, ich habe vorhin die andere Interviewfolge mit Carina gehört, deswegen bin ich nicht so ganz vorbereitet auf diese Frage. Ich habe nämlich erst überlegt, oh Gott, was wär's denn? Und ich bin, ich glaube, ich sehe mich am ehesten beim Araber tatsächlich, weil ich glaube, viel Ausdauer habt nicht im Sinne von, ich laufe jetzt die 20 Kilometer, sondern unheimlich viel Energie habt, Dinge zu schaffen, gerade wenn ich die Motivation habe und trotzdem das eben ja auch wahnsinnig sensible Tiere sind und feinfühlig. Ja, ich glaube deswegen am ehesten da.
Ja, cool, bin ich auch. Passt gut. Ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen. Ja, mega. Okay, und dann die letzte Frage. Passend zu meinem Unternehmensnamen Huf und Herz im Takt. Was bedeutet für dich Verbundenheit mit dem Pferd?
Ja, das ist eine große Frage. Ja, ich glaube tatsächlich so ein bisschen das, was wir jetzt so die ganze Zeit besprochen haben, dieses sich verstehen, ohne sich ständig über alles und jedes Problem Sorgen zu machen, sondern wirklich zu wissen, was mein Pferd braucht und das auch erfüllen zu können, ohne mich dabei selber völlig fertig zu machen, selber komplett nur über meine Bedürfnisse zu gehen, so dass es für uns beide irgendwie ein angenehmes Zusammensein ist, in welcher Form auch immer.
Ja, auch eine schöne Antwort. Das ist auch auf jeden Fall sehr wichtig, dass weder die Bedürfnisse des Pferdes noch die des Menschen irgendwie leiden, weil dann ist man am Ende. Kenne ich aus eigener Erfahrung. Kleiner Wink mit dem Zaunfall. Ich war ja auch schon bei euch im Podcast. Und wenn ihr Hörerinnen und Hörer euch das anhören möchtet, könnt ihr das auch tun, weil da haben wir genau über dieses Thema gesprochen. Ja, cool. Sehr schön.
Ja, und ich glaube, das ist ein Thema, was sehr vielen Leuten so geht. Gerade, ich glaube, Leuten, die mit Pferden arbeiten, noch viel mehr, dass sie dann privat mit ihrem Pferd die Zeit gar nicht mehr so genießen. Aber auch viele Privatpferdebesitzer, das ist, glaube ich, ein Thema, was immer größer wird, auch über die letzten Jahre.
Ja, gerade auch so ein Thema chronisch krankes Pferd, ne? Die fressen ja nun mal auch sehr viel Zeit und Nerven. Ja, aber trotzdem eine sehr schöne Antwort. Jetzt ist es irgendwie so negativ zum Schluss geworden, das wollte ich gar nicht. Aber wie gesagt, ich habe ja nun mal auch ein chronisch krankes Pferd, aber auch mit dem kann ich natürlich Zeit noch schön verbringen. Okay, so, jetzt habe ich es wieder ein bisschen gerettet, hoffentlich. Ja, prima. Ich habe sonst keine Fragen mehr an dich. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Und ja, wolltest du noch irgendwas hinzufügen, irgendwas noch loswerden?
Nee. Außer danke für die Einladung. Es war schön, hier zu sein. Aber ich glaube, thematisch haben wir ja schon viel umrissen zumindest.
Ja, das glaube ich auch. Prima. Also ich werde alle deine Angebote und wie man dich erreichen kann in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr also alle gerne noch einmal reinschauen, wenn ihr euch jetzt für eine Zusammenarbeit mit Lea interessiert. Und den Podcast verlinke ich natürlich auch. Psychologie heißt der, von Lea und ihrer Cousine Carina. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und allen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch. Tschüss!
Tschüss!
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlasse mir gern eine positive Bewertung oder teile die Folge zum Beispiel in deiner Stallgemeinschaft. Für Feedback oder Themenwünsche schreibe mir einen Kommentar oder sende mir eine Nachricht bei Instagram. Dort findest du mich unter Huf und Herz im Takt. Schau für alle Links auch einfach in die Shownotes. Folge dem Huf und Herz im Takt Podcast und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine weitere Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal!